Hallo und herzlich willkommen zum Chaos Radio München hier auf LoRa 92.4. Heute mit der 50. Jubiläumsfolge. Ja, leider haben wir überhaupt kein Jubiläumsthema, weil es uns gerade erst aufgefallen ist, dass es die 50. Folge ist. Aber heute ist der Jan bei mir.
Ja, hallo.
Und heute reden wir mal über das Thema Chancen und Risiken der Modernisierung von Telekommunikationsinfrastruktur. Ja, ich bin übrigens der Eins, weil ich es nicht gesagt habe. Genau, Modernisierung der Telekommunikationsinfrastruktur. Wir wissen ja, das Internet wird immer schneller. Sind jetzt im zig Megabit-Bereich bis was weiß ich, wie hoch es jetzt mittlerweile geht. Es klingt jetzt erstmal als gut, dass mal alles ausgebaut wird, aber es gibt bei der ganzen Geschichte auch noch ein paar Haken und Risiken. Fangen wir mit einem Thema an. Das ist das, was jetzt auch viel in den Medien waren die letzten Monate. Das ist das berühmte Vectoring. Wenn man liest, ja, Vectoring, gut, böse, braucht man nicht. So, Jan, du bist der Kommunikationsingenieur von uns beiden. Was ist denn Vectoring?
Also Vectoring ist eine Technologie, um über eine vorhandene Kabelstrecke durch geschickte Ausnutzung der gegenseitigen Beeinflussung höhere Datenraten zu erzielen. Die Telekom hat ja in der Regel kein Glasfaser bis in das Gebäude, sondern in der Regel bis zum D-SLAM. Das sind diese etwas größeren grauen Kästen, die in den größeren Städten überall herumstehen. Und die Verbindung zwischen diesem Kasten und den Haushalten funktioniert halt über die klassische Telefonleitung, die da schon teilweise seit 50 Jahren oder länger in der Erde liegt. Mhm. So, man hat natürlich physikalische Einschränkungen. So, über so ein Kabel kann ich halt nicht beliebig viel Bandbreite, also mit mehr höhere Frequenzen übertragen, weil diese, es ist ja noch nicht nur ein Signal auf so einer Leitung, sondern an so einem D-SLAM hängen halt über so ein Kabel durchaus mal 100, 200 Kunden dran.
Vor allem diese Leitung wurde ja damals natürlich hingelegt, um zu telefonieren erstmal grundsätzlich, und so eine Sprache hat jetzt 3 Kilohertz Bandbreite, so ein Telefongespräch, und über, aber jetzt so ein modernes DSL-Signal nimmt so eine zigfache Bandbreite bis in den Megahertz-Bereich hinein, oder?
Also ja, es sind etwa 30 Megahertz, waren uns momentan bis zu 30 Megahertz okay. Ausgenutzt. Jetzt ist es halt so, wenn ich halt mehrere Kunden über eine Leitung haben, und die übertragen ja nicht alle das Gleiche, sondern die übertragen unterschiedliche Signale. Also nicht jeder ruft die gleiche Internetseite auf, sondern es wird halt, die Leute surfen halt oder gucken Fernsehen oder telefonieren über Internet, und diese Signale beeinflussen sich halt untereinander. Dann hat man halt gesagt, okay, wir schauen uns das mal genauer an, und wir schauen uns eine Übertragung zu einem Kunden nicht einzeln an, sondern wir schauen uns die Übertragung aller Kunden gemeinsam an und kann dann durch geschickte digitale Signalverarbeitung, das heißt, da ist schon einiges an Rechenleistung nötig, sich die Störungen so gegenseitig aufheben und durch ein geschicktes Modulationsverfahren das so gestalten, dass ich da höhere Bandbreiten bekomme. Also
okay, ganz kurz zum Verständnis. Also ich habe jetzt diese grauen Kästen. In diesen grauen Kästen ist jetzt, da geht jetzt zum Beispiel eine Glasfaserleitung hin, und ab da wird dann quasi das Internet an die einzelnen Haushalte weiterverteilt. Aber erstmal sind quasi ganz viele einzelne kleine Kupferleitungen, die erstmal durch ein dickes Kabel gehen, unter die Erde, vielleicht irgendwie in mehrere Wohnhäuser hinein, und werden von da aus dann immer weiterverteilt, bis bei mir in meiner Wohnung genau 2 Einzelleitungen oder ankommen. Und ja, da fällt dann mein Internet raus.
Genau, also im Prinzip ist das so aufgebaut. Dort, wo diese Kästen stehen, waren früher so eine KVZ, das sind dann eine Kabelverzweiger. Dort kam halt das große Kupfer-Ortskabel der Vermittlungsstelle an, und von da aus geht es dann über verschiedene Kabel. Das sind, teilweise läuft ein Kabel am Bürgersteig lang, dann sind immer Muffen drin, wo es dann abgezweigt werden, die Haushalte. Teilweise gehen auch mehrere Kabel ab, je nachdem, wie die lokale Topologie ist.
Mhm. Und jetzt das Problem ist quasi, dass dadurch, dass in dem dicken Kabel, das quasi jetzt erstmal hier sich so langsam auf die einzelnen Wohnungen verteilt, quasi die einzelnen Kupferleitungen komplett eng dicht aneinander gepackt sind, dass die sich gegenseitig stören. Einfach klar, technisch wäre die halt ein bisschen.
Die liegen halt parallel zueinander, die koppeln natürlich untereinander. Wie gesagt, in so einem Kabel liegen durchaus 100 Doppeladern. Also es ist immer eine Zwillingsader, die zu einem Kunden geht. Dann wird das abgezweigt, dann läuft es ja bis kurz vor der Wohnung, meistens im Treppenhaus. Die Installation in den Häusern ist ja auch entsprechend alt, bis kurz vor der Wohnung, und dann wird es erst auseinandergeteilt. Das heißt, die Kunden in einem Haus sehen sich auch noch untereinander. Mhm. So, jetzt hat man halt diese Technik. Ist ja im Prinzip ja erstmal nichts Schlechtes zu sagen, okay, wir haben eine Lösung gefunden, um hier höhere Bandbreiten zu machen. Aber der große Nachteil ist, ich muss alle Signale gleichzeitig erzeugen. Das heißt, Momentan ist ja so, wenn ich bei einem anderen Anbieter bin, dann mietet der Anbieter die Kupferdoppelader von der Telekom und hat dann eigene Technik in der Vermittlungsstelle zum Beispiel.
Ah, okay. Also ist quasi, wenn ich jetzt, gehen wir an, wir sind jetzt im Ort, da gibt es jetzt, keine Ahnung, die Telekom, es gibt Mnet, es gibt vielleicht noch irgendwie, keine Ahnung, Alice oder wen es auch gibt. Das heißt, die mieten die grauen Plätze in den grauen Kästen?
Nein, es gibt unterschiedliche. Es gibt zwei Varianten. Also erstmal Mnet hat eigene Infrastruktur, da kommen wir später nochmal zu. Mhm. Sondern es gibt einmal ein sogenanntes Vorleistungsprodukt. Das heißt, man kauft IP-Dienstleistungen ein. Das heißt, die technische Abwicklung dieser VDSL-Verbindung zum Beispiel wird von der Telekom gemacht und ich kriege dann quasi den Datenstrom des Kunden in der Vermittlungsstelle ausgeleitet. Das heißt, auch von diesem grauen Kasten, von diesem ganzen D-Slam auf der Straße bis zur Vermittlungsstelle über die Glasfaser. Und dort kriegt der Kunde wie 1 und 1 zum Beispiel, Alice macht das zum Beispiel, oder ältere Vodafone-Anschlüsse, DSL-Anschlüsse, die mieten entweder das Vorleistungsprodukt, während man einen klassischen DSL-Anschluss hat, also kein VDSL, also bis 16 Mbit. Das ist in der Regel, die mieten die komplette Kupferader bis zur Vermittlungsstelle und in der Vermittlungsstelle der Telekom. Dort haben sie dann eigene Racks, wo sie eigene Technik zu
okay, also die Kupferleitung gehört der Telekom.
Genau.
Und beziehungsweise früher der Post. Und die wird dann gemietet, direkt die Leitung. Genau. Aber jetzt, wenn wir jetzt von VDSL sprechen, also höheren Datenraten, wo quasi die Leitungslänge, reine Kupferleitungslänge zur Vermittlungsstelle zu lang wäre,
genau.
Und man deswegen ja auf die näher an der Wohnung liegenden Kästen ausweicht, da gibt es dann die Möglichkeit, dass quasi nur noch die letzte Meile.
Genau, das ist das sogenannte Vorleistungsprodukt der Telekom. Das ist zum Beispiel, wenn die so gut wie alle VDSL-Anschlüsse werden meistens als Vorleistungsprodukt bestellt. Mhm. Aber es gibt halt noch eine ganze Menge klassische DSL-Anschlüsse, die dann auch wirklich eigene Technik haben. Vielen Kunden reicht ja ein 16 Mbit oder bis zu 16 Mbit, wie mir schon die Werbung sagt. Das kann auch mal ein bisschen weniger sein. Aber viele Kunden sagen, das ist mir völlig ausreichend und das ist auch in Ordnung so. Ist ja auch dann auch günstiger.
Ja. Okay, und das Problem beim Vectoring in der Geschichte ist jetzt, dass dies nicht mehr technisch nicht mehr möglich ist, weil alle Leitungen, die aus diesem grauen Kasten rauskommen, durch das Vectoring
genau, also das Ziel diese Technik, dass ich das halt durchführen kann, sagt, ich muss alle Anschlüsse ein bisschen gleichzeitig von diesem Vectoring-Modem oder D-Slam draußen gleichzeitig erzeugt werden. Das heißt, ich kann jetzt nicht noch einen klassischen DSL-Anschluss, der von einem anderen Carrier benutzt wird, in dem gleichen Kabel haben. Das ist absolut ausgeschlossen, sondern ich muss dann alles auf VDSL umstellen und es muss alles durch die Telekom gemacht werden.
Okay, die Telekom sagt ja jetzt, was jetzt auch in den Medien rumgeistert, mit, oh ja, wir müssen ja hier modernisieren. Jetzt sagt die Telekom ja, wenn wir Vectoring machen, wenn wir höhere Bandbreiten brauchen, dann dürfen die alle Anschlüsse, die hier rausgehen, nur noch von uns angeboten werden. Also quasi, genau, wenn ich jetzt mit meiner Wohnung an einem an einem dieser grauen Telekom-Kästen hänge und der wird auf Vectoring umgestellt, dann da habe ich laut Aussage der Telekom, möchte sie gerne, dass ich dann noch einen Telekom-Anschluss buchen
kann. Ja, oder ein Anbieter wie ein Vorleistungsprodukt der Telekom, also 1 und 1 zum Beispiel oder auch LSO2 mittlerweile macht das teilweise, aber wenn zum Beispiel der Anbieter erstmal mir das Produkt nicht anbietet, dann wird mein DSL-Anschluss zwangsgekündigt. Also mein jetzt vorhandenen Anschluss, wenn das auf Vectoring umgestellt wird, entweder kann der andere sagen, ja, okay, wir stellen auf ein Vorleistungsprodukt der Telekom an. Dieses Vorleistungsprodukt ist natürlich für den Anbieter teurer. Ich habe dann zwar eine höhere Bandbreite, aber ich muss dann auch mehr bezahlen. Und es ist halt die Frage, ob mein jetziger DSL-Anbieter das mir anbieten kann. Im Zweifelsfall wird der Anschluss gekündigt.
Und es gibt überhaupt, also technisch wissen wir, das muss über dieses selbe Modem laufen alles, aber jetzt kann auch die Telekom kann auch jetzt auch sagen, ja okay, ein anderer Anbieter jetzt zum Beispiel kann ja seine Glasfaser bis in diesen Kasten reinlegen und man schaltet die irgendwie zusammen und die Daten von dem laufen halt auch über unser Modem mit.
Ja, also technisch wäre das natürlich überhaupt kein Problem, das scheuen natürlich die Anbieter, sie müssten extrem viel investieren. Müssten aber immer noch von der Telekom das Vorleistungsprodukt nehmen. Also im Prinzip, die Telekom verlangt dann irgendwie ein paar Euro weniger, wenn ich direkt bis dahin gehe. Und so sagen sie sich halt, kleinere Übel ist halt, das Vorleistungsprodukt in der Vermittlungsstelle abzugreifen, statt eigene Faser zu legen, weil sie haben ja immer noch keinen direkten Zugriff zu den Kunden. Weil das Glasfaser würde ja nicht ins Haus gehen, wo ich dann den Kunden selber direkt anschließen könnte, sonst würde immer noch bei der Telekom landen. Und das wird das nie ein Anbieter machen, der sagt, da habe ich ja immer noch die Abhängigkeit der Telekom.
Also was ich da jetzt persönlich von einem Gesetzgeber erwarten würde, wäre, okay, Telekom, ihr dürft Vectoring machen, ihr dürft dieses Modem da drin betreiben, aber dann müssen trotzdem andere Anbieter ohne Mehrkosten gegenüber den bisherigen Lösungen dran angeschlossen werden. Das heißt auf gut Deutsch, dass so eine Vorleistung von der Vermittlungsstelle aus, also das andere Ende der Glasfaser, genauso viel kosten muss dem Anbieter wie jetzt direkt in diesem
Kasten zu sitzen. Ist ja momentan auch die politische Diskussion, dass man halt über diesen Preis, dieses Vorleistungsprodukt diskutiert. Das kommen wir da auch gleich mal zur betriebswirtschaftlichen Seite. Die Telekom macht natürlich Vectoring nur dort, wo sie Konkurrenz hat. Also Vectoring ist nicht dafür da, schnelles Internet in irgendwelche Dörfer oder aufs Land zu bringen, sondern ist dafür da, wo sie viel Konkurrenz hat. Konkurrenz hat sie hier zum Beispiel in München als Beispiel durch Mnet, die jetzt mittlerweile schon 300 Mbit anbieten und auch die Kabelanbieter. Die Kabelanbieter können auch mittlerweile Bandbreiten von 200 Mbit oder mehr anbieten. Die Telekom mit einem jetzt klassischen VDSL-Anschluss kann maximal 50 Mbit anbieten. Es ist ja auch so, in München oder in anderen Großstädten, überall da, wo die Telekom Konkurrenz hat, ist der DSL-Anschluss der Telekom 5 Euro günstiger. Sobald die Telekom keine Konkurrenz mehr hat, okay, und nicht im Wettbewerb steht, kostet der Anschluss gleich mal 5 Euro mehr. Und dieses Vectoring, das mag zwar irgendwo auf dem Land vielleicht noch irgendwo die letzten Meile noch irgendwie ein bisschen was bringen, aber hauptsächlich geht es der Telekom nur um die Städte, um dort, wo sie viel Konkurrenz hat, weiterhin die höchsten Datenraten anbieten zu können. Und das ist der einzige Grund, warum sie das überhaupt so forciert. Die Telekom wird dadurch nicht ein Dorf besser ausbauen oder schneller ausbauen als jetzt.
Ja, zum Thema Dörfer kann ich auch gleich noch was sagen. Also es bedeutet auf gut Deutsch, Vectoring hat für die Telekom zwei Vorteile. Erstens, sie können damit zum einen die Bandbreite, die Konkurrenz durch andere Produkte wie jetzt Mnet mit Glasfaser oder die Kabelanbieter mit ihren Kabelanschlüssen mehr Bandbreite bieten, um da konkurrenzfähig zu sein. Und gleichzeitig können sie durch den Zwang zur Vorleistung andere klassische DSL-Anbieter, die jetzt keine eigene Glasfaser oder Kabelinfrastruktur haben in der Stadt, ausschließen. Ja. Oder beziehungsweise ihnen die Vorleistung geben und damit auch nochmal
zusätzlich. Natürlich, die Telekom hat dann immer noch im Prinzip, die Telekom hat alle Kundenanschlüsse in der Hand und verdient natürlich am Vorleistungsprodukt natürlich auch was. Und klar, das ist der ganze Grund. Also diese große Story, die die Telekom da uns ans Bein bindet, und wir wollen ja den Breitbandausbau. Wer heute einen 25-Mbit-Anschluss hat, also selbst nicht mehr 50 Mbit, vielleicht nur 25 hat, das reicht für den normalen Haushalt völlig aus. Ob ich jetzt 25, 50 oder 100 habe oder 200, ist für den normalen Privatkunden oder so völlig gleichwertig.
Das ist jetzt vielleicht für mich jetzt weniger ein Motto. Jetzt ja, definitiv. Wir haben damals uns auch über 768 Kilobit gefreut. Solange ist es auch noch nicht hier. Und jetzt mittlerweile können Sie das kein Mensch mehr vorstellen. Jetzt ist es ja Edge-Geschwindigkeit am Handy und das ist ja schon langweilig.
Ja,
ja, okay, gut. Verstehe. Aber jetzt ist es ja so, ich meine, es gibt ja andere Anbieter, die es ohne Vectoring schaffen, eine hohe Bandbreite anzubieten, die es anscheinend auch wirtschaftlich schaffen. Zumindest auf jeden Fall in Städten, da wo jetzt gerade die Telekom ja auch mit dem Vectoring spricht, weil auf dem Land, haben wir ja schon gesagt, ist das weniger ein Thema wegen der mangelnden Konkurrenz, da wird das eher ein bisschen langsamer angegangen. Jetzt, wir haben ja auch den Glasfaserausbau.
Genau, also wir haben hier natürlich in München eine durchaus erfreuliche Situation, dass die Stadtwerke, also Mnet ist eine 100%ige Tochterfirma der Stadtwerke, die Stadtwerke hat zurzeit im Bereich des Mittleren Ring jedes Gebäude mit einem Leerrohr beziehungsweise mittlerweile auch eingeblasenen Faser angebunden. Mhm. Das kann auch die Stadtwerke hervorragenderweise machen, weil sie irgendwann jetzt auch durch die Energiewende sollen ja überall elektronische Zähler in die Haushalte kommen. Und Stadtwerke einfach gesagt haben, ja, das brauchen wir später für das Stromnetz. Deshalb konnten sie, jeder, der einen Stromanschluss hat, hat auch automatisch einen Glasfaseranschluss bekommen. Das ist halt durch diese rechtliche Situation relativ einfach. Man muss jetzt nicht jeden Hausbesitzer noch extra fragen, dass die Grundinstallation durchgeführt werden kann.
Okay, ganz kurz, also Glasfaser hat für die Nichtwissenden diesen Vorteil, dass man da mit Licht arbeitet und grundsätzlich aufgrund der nicht vorhandenen elektrischen Verluste eine deutlich höhere Bandbreite.
Ja, man hat ein wesentlich höheres Spektrum.
Ja.
Man muss immer überlegen, also jede Übertragung hängt von der Grundfrequenz ab. Früher bei der Sprache, beim Telefon hat man 3 Kilohertz, also 3000 Hertz, das ist eine Frequenz, die man hören kann. Das Telefon hat ja nicht mal den kompletten Hörbereich des Menschen übertragen. Das hört man ja, wenn man Musik früher über Telefon gehört hat, hat es schrecklich angehört. Weil man irgendwann festgestellt hat, alles über 3 Kilohertz ist für eine Sprachverständlichkeit nicht erforderlich. Man kann sich sehr gut unterhalten. Und die Modulationsfrequenz, zum Beispiel über Radio, das Autoradio, FM, das sind 100 Megahertz circa. Da kann ich schon ein Stereosignal problemlos übertragen. Und im Glasfaser habe ich, Licht ist ja eine sehr hohe Frequenz. Licht hat überall in Radiowellen. Ich habe dort einfach ein immenses Spektrum, was ich auf dieser Glasfaser nutzen kann. Und das ist so hoch, dass wir da einfach für den normalen Nutzer da eigentlich keine sichtbaren Grenzen haben. Wenn ich eine Glasfaser in das Gebäude lege, habe ich so viel Bandbreite, dass ich die nächsten 20, 30, 40 Jahre mit Sicherheit nicht an das Limit dieser Faser kommt. Und jetzt dieses kleine Röhrchen, man muss überlegen, Mnet legt da so ein kleines fingerdickes Röhrchen rein. Dort kann ich bis zu 16 Fasern in ein Gebäude einbringen, also ohne, dass ich da irgendwas unterbreche. Das wird mit Luft eingeblasen. Das heißt, ich habe hier auch immer noch die Möglichkeiten, da flexibel den Bedarf zu steuern und einfach weitere Fasern durch das Leerrohr zu legen.
Wie ist da die Infrastruktur? Also bei der klassischen Telefonleitung früher hatte ich ja quasi meinen Adernpark von meiner Wohnung über verschiedene Verteilerkästen, aber eigentlich im Endeffekt von meiner Wohnung mein eigenes privates Adernpaar bis zur Vermittlungsstelle. Ja. War halt früher in der analogen Zeit so, dass es nötig war. Wie ist es bei Glasfaser? Habe ich da auch, also geht auch wirklich, endet jede Glasfaser? Gut, die Glasfasern enden erstmal nur im Gebäude. Da kommen wir vielleicht auch gleich noch dazu. Aber geht jede Glasfaser wirklich von einem Endanschluss, wie auch immer, zu irgendeiner Vermittlungsstelle oder?
Ja, also wen das mal das Technische interessiert, es gab vor ein paar Monaten auf der Seite teltarif.de eine Artikelserie mit Fotos über der Mnet München. Es ist so, Mnet nutzt die U-Bahn-Infrastruktur mit. Das heißt, diese ganzen Hauptstrecken liegen in den U-Bahn-Tunneln, in Technikräumen, die sie umgebaut haben, liegen dann große Verteilerzentren, wo dann diese genannten Glasfaser-Switch ist, wo das Signal nochmal aufgeteilt ist. Von dort geht es man sieht es eigentlich sehr unscheinbar, es sind solche Deckel im Fußweg drin. Dort liegen dann nochmal die Muffen, wo dann dieses Glasfaserbündel, was dann aber schon einzeln ist, also von diesem U-Bahn-Schaltraum gehen schon einzelne Fasern über so Muffen dann bis in die einzelnen Häuser. Mhm. Also das liegt aber alles Leerrohr. Also die Bauarbeiten, die haben einfach ein Bündel Plastikrohre verlegt.
Ja, das ging ruckzuck. Also ich weiß noch, bei mir in der Straße, also ich wohne auch innerhalb von Mitte in den Ring, die haben halt alle paar x Meter, haben sie mal kurz aufgegraben und das irgendwie unten dann durchgeschossen, die Leerrohre. Oder
ja, also hier bei mir in der Augustenstraße haben sie komplett aufgegraben. Aber okay, ja. Der Vorteil an Glasfaser ist, es hat einfach ein Glasfaserkabel, es ist keine elektrische Leitung. Es ist völlig ungefährlich, das heißt, selbst wenn normal Baggerarbeiten jemand da das Kabel reinhackt oder ein Arbeiter den Bürgersteig aufgräbt, die liegen relativ flach drunter, etwa 20 Zentimeter unter den Fußwegplatten, was auch völlig ausreichend ist. Es geht halt an die Faser kaputt und muss repariert werden.
Aber mal einen kurzen Ausschweif noch, bevor wir da jetzt tiefer reingehen. Glasfaser ist ja nicht gleich Glasfaser. Also anscheinend ist ja zumindest für die Telekom das Verlegen von Glasfaser ja anscheinend günstiger als jetzt, also bei Neuanschlüssen zumindest, theoretisch günstiger als nur Kupferleitungen zu verlegen, was man ja beim Aufbau Ost in den 90ern erlebt hat mit den sogenannten Opal-Leitungen.
Genau, also das stammt ja noch aus Zeiten, man muss halt sagen, damals gab es ja noch eine Bundespost, also es war kurz vor der Privatisierung. Man hat auch in den 80er Jahren massiv auch Kabelfernsehen, also das Kabelfernsehen-Grundnetz ist damals auch von der Post gebaut worden. Im Osten hat man gesagt, ja, wir legen Glasfaser und hat dort eine Lösung der Firma Siemens eingebaut.
Das klingt jetzt erstmal gut. Also Glasfaser, denkt man sich, Zukunftstechnologie, wenn die Fasern mal drin liegen, da kann man dann alle möglichen Daten drüber schicken. Und dann hätte ja eigentlich bedeutet, dass der Osten komplett jetzt schon voll Breitband ausgebaut ist.
Ja, das Problem fing ja nämlich an, als man dann anfing, es gibt jetzt DSL. Oh, wir haben ja hier Glasfaser. Ne? Die Technik war halt dann Anfang der 2000er, als das DSL so anfing, hat man dort halt festgestellt, ja, wir haben ja eigentlich nichts dafür. Und als dann die Glasfasertechnik halt massiv jetzt, also es ist halt einfach eine etablierte Technik mittlerweile, selbst in Gebäuden wird mittlerweile Glasfaser und kein Kupfer mehr gelegt für schnelle Verbindungen, hat man festgestellt, ja, wir haben hier eine spezielle Faser. Man hat ein paar Experimente gemacht, wo man halt mal getestet hat, wie diese über 20 Jahre alten Kabel, die waren noch in Ordnung, Aber es ist eine ganz spezielle Faser und halt kein Standard. Und der Telekom war es einfach schlicht zu teuer, für diese paar Ostgebiete eigene Hardware herstellen zu lassen. Und hat jetzt ganz schnöde das Glasfasernetz stillgelegt und in den Orten wie der Kupfer ausgebaut.
Also verstehe ich richtig, die Telekom hatte, also die Post hatte in den 90ern im Osten ein großes Glasfasernetz für Telefonie in erster Linie ausgebaut und für Kabelfernsehen wahrscheinlich noch.
Nee, aber Kabelfernsehen war nicht mehr über Glasfaser,
das ist einfach klassisch,
wie man das kennt. Okay.
Gut, also die haben dann quasi Glasfasern ausgebaut, immer zu den, wie heute wahrscheinlich auch zu den Building oder zumindest bis zu dem Verteilerkasten? Oder?
Nein, also ich habe einen Bekannten in Merseburg, da habe ich mir das mal angeschaut. Es war tatsächlich in jedes Gebäude, dort hing bei Einfamilienhäusern ein kleiner Übergabepunkt, der wurde auch mit Strom versorgt, hatte sogar einen kleinen Akku drin. Und in Mehrfamilienhäusern war ein großer Kasten drin, wo dann eine kleine Vermittlungsstelle eingebaut war. Im Prinzip, die dann das Glasfasersignal wieder in Analog- oder ISDN-Anschlüsse umgewandelt.
Also aus heutiger Infrastruktursicht eigentlich ein absoluter Traum quasi. Man hat eine Glasfaser in jede Wohnung, in jedes Gebäude, überall hin. Also das, was jetzt quasi jetzt nach 2010, also ich weiß nicht, wann Mnet angefangen mit der Glasfaser, 2012 war es, glaube ich, angefangen hat, das auszubauen, hatten die eigentlich schon. Aber das Problem war, dass die Faser optisch ein bisschen andere Eigenschaften hatten als die Fasern, die man heute verwendet. Und man deswegen keine bereits etablierten, standardisierten Endgeräte hernehmen kann.
Genau.
Und
also das war der ganze Grund. Also das ist.
Das heißt, die Telekom hätte, es war dann tatsächlich günstiger, damit man in den Gebieten wieder DSL zur Verfügung stellen kann, hier komplett neue Kupfer zu verlegen über die komplette Strecke, wo jetzt parallel zur Glasfaser. Dann wahrscheinlich die Glasfaser sogar einfach zu vergessen, liegen zu lassen und nicht mehr zu benutzen. Also,
Also das Kabel ist teilweise liegt immer noch in der Straße. Es wurde einfach abgeschnitten. Also wie gesagt, ich habe das live in diesem Ort gesehen. Ja, und dann hat man, wir haben dann teilweise noch die Kästen abgehängt. Die hat die Telekom auch einfach hängen lassen. Also sie haben dann teilweise die Technik ausgebaut, teilweise haben sie es einfach hängen lassen. Das hing teilweise noch am Strom. Da habe ich das erstmal abgeklemmt und gesagt, ja, das brauchst du gar nicht mehr. Und ja, und die Telekom macht halt auch einen gravierenden...
Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Also das ist... Dass das günstiger sein kann, als da jetzt mal ein bisschen Entwicklungsarbeit reinzustecken und hier für diese Fasern Modems zu entwickeln, die funktionieren. Ja, die
Telekom hat halt, das sind halt Betriebswirtschaftler. So eine Entwicklung ist nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt. Aber trotzdem, vielleicht gab es auch irgendwelche patentrechtlichen Probleme, dass man da irgendwelche Sachen von Siemens noch benutzen muss. Das weiß keiner genau. Die Telekom hat das nie irgendwie groß öffentlich gemacht, warum sie das gemacht hat. Und die Telekom hat halt auch einen gravierenden Fehler gemacht, damals schon und jetzt auch, wo sie wieder Kupfer verlegt haben. Im Gegensatz zu Mnet legen sie Kabel. Hätte man damals schon die Glasfaser in ein Leerrohr gelegt, hätte man sie austauschen können. Und ich verstehe auch nicht, wenn man schon wieder ein neues Kupferkabelnetz baut, warum man dann nicht einfach Leerrohr legt, wo man dann später das Kupfer einfach durch Fasern tauschen kann.
Das Gute ist, wenn da jetzt Kupfer drin liegt, komplett, dass man für höhere Bandbreiten da jetzt Vectoring einsetzen muss und Telekom hier Monopol behält. Bei Glasfasern hätte ja vielleicht die Gefahr bestanden, dass die Black Fibers von anderen Anbietern gemietet werden könnten.
Dann hier noch einen kleinen Exkurs zum Beispiel. Bei Bundesautobahnen wird mittlerweile bei Neubau- oder Renovierungsvorhaben große Leerrohrbündel parallel zu den Autobahnen gelegt auf beiden Seiten. Und diese Leerrohre werden mittlerweile auch von anderen Anbietern benutzt. Also in Nordrhein-Westfalen habe ich das auch schon über einen Bekannten, der dort Bad Straße NRW mittlerweile zuständig ist für Telematik. Ist das mittlerweile ein Standardverfahren, dass man wirklich Leerrohrtrassen parallel zur Autobahn legt und die dann von größeren Carriern wie Level 3 zum Beispiel angemietet werden, die dann dort eigene Fasern durch die vorhandenen Leerrohre legen, weil man dann halt einfach Kabeltrassen hat. Auch auf vielen Hochspannungsmasten
klingt das sinnvoll.
Hochspannungsmasten legt man auch Glasfaser, weil das ja elektrisch nicht leitend ist, kann man das völlig problemlos neben Hochspannungsleitungen an die Masten hängen.
Ich kann mich erinnern, als damals die Telekommunikation privatisiert wurde, hat Arcor nicht die Gleisnetze der Bundesbahn mitbenutzt, um da Leitungen parallel zu legen.
Ja, genau. Also Arcor war ja mit ein, also es hat angefangen, dass die Bahn mit also Arcor gegründet hat.
Arcor, muss man sagen, war damals noch Mannesmann und nicht
Vodafone. Genau, die Bahn war mit beteiligt, also Mannesmann. Also es gab ja früher, gab es dann D2 Privat, wo Mannesmann auch drin hängt. Und dann hat man noch einen Festnetzanbieter gegründet, den man dann Arcor genannt hat. Und dort war die Bahn beteiligt. Das ging sogar so weit, dass die Bahn hatte ein eigenes Fernsprechnetz, das BASA-Netz. Das war ein analoges Fernsprechnetz. Das ist komplett von Arcor übernommen worden und man hat dort auch parallel zu Bahntrassen, das sieht man teilweise, wenn man aus dem Zug hängt, hängt meistens noch so auf Rollen an den Masten nebenher so ein schwarzes Kabel. die haben auch, oder es liegt in diesen vorhandenen Kabeltrassen, wo auch die Signalleitungen liegen, liegt ein Glasfaser. Mhm. Und das ist auch das Netz, was Vodafone mit dem kompletten Übernahme von Arcor komplett übernommen hat.
Also das ist mal sinnvoll. Also ihr seht schon, also wir haben jetzt mal so, jetzt gehen wir so langsam ein bisschen in die Geschichte des Netzausbaus, also die letzten Modernisierungen seit dem analogen Telefonnetz, dass da seit der Privatisierung eigentlich wirklich hauptsächlich betriebswirtschaftliche Gründe dahinter stecken, warum unser Breitbandausbau nicht so weit ist, wie er sein sollte.
Genau, also ja. man muss halt klar sagen, man hat in den 80er Jahren massiv in Westdeutschland das Telefonnetz modernisiert. Derzeit ISDN, hat man, ja. Ne, man hat auch die Kabel erneuert größtenteils. Man hat dann Kabelfernsehen gelegt und auch das Haus haben wir 85 gekauft. Da war dann schon Kabelfernsehen reingelegt und auch eine neue Telefonleitung. Also man hat auf Staatskosten massiv Geld in den 80er Jahren in die Hand genommen, um in den Städten.
Auf Staatskosten muss man so sagen.
Ja, also quasi
auf
Steuergeldern.
Quasi unser Netz.
Hat das Kabelnetz und das Kabelfernsehen und das Telefonnetz dort modernisiert. Und das hat die Telekom ja quasi geschenkt bekommen.
Ja.
Noch einen kleinen Exkurs zum Kabelfernsehen. Also Kabelfernsehen wurde damals auch von der Post betrieben. Diese wurde aber verpflichtet, im Rahmen der Privatisierung diese Kabelnetze zu verkaufen. Da ist zum Beispiel ein Kabel Deutschland raus entstanden oder United Media oder Kabel BW.
MBW, ja.
Kabel BW. Wir haben in München auch ein nettes Konstrukt, dass es in München zwei Kabelnetze gibt. Wir haben noch Kabel Medien Service. Das heißt,
super Anbieter bin ich auch.
Ja, wir haben sogar zwei Kabelanbieter, die teilweise parallel auch in den Häusern drin liegen und dann wird ein Netz angeschlossen.
Ja.
Ja, da gibt es ja auch nochmal so einen kleinen Exkurs: Kabel, das Kabelglasfaser. Das ist auch wieder so ein Marketing.
Super Werbeslogan.
Ja, auch von
Kabel. Nicht Kabelglasfaser, Koax-Glasfasertechnologie heißt, glaube ich, sogar, oder? Die berühmte Koaxialglasfaser. Als Ingenieur tut es denn da ein bisschen.
Ja, das ist natürlich ein Marketinggeschwätz, das muss man einfach sagen. Es ist halt so, wir haben das Kabelnetz, ist ja halt primär dafür entwickelt worden, dass man Fernsehgeräte anschließen kann. Und das ist auch weiterhin so. Deshalb ist im Haus immer ein Koaxialkabelnetz. Aber auch dort ist es, ein Koaxialkabel ist auch weit besser geeignet als so eine Kupfer-Doppelader, sondern ein Koaxialkabel ist ein Hochfrequenzkabel, das für Frequenzen bis 1000 MHz geeignet ist. Und da kann ich natürlich weit höhere Bandbreiten drüber realisieren als über eine Kupferdoppelader. Deshalb kann ich beim Kabelfernsehen, beim Kabelfernsehenanbieter auch mittlerweile 200 Mbit völlig problemlos haben und das Glasfaser liegt dann genauso wie bei der Telekom bis zum grauen Kasten auf der Straße.
Wobei natürlich der Nachteil von der Glasfaser ist, dass jetzt nicht wie bei der Kupferleitung jede Wohnung bis zur Vermittlungsstelle ihr eigenes Kabel hatte, sondern es ist quasi mehr eine Baumstruktur.
Genau, es ist ein sogenanntes.
Man teilt sich ja das Kabel mit allen in seiner Wohnung, in seinem Haus.
Genau, man nennt das als sogenanntes Shared Medium, aber man muss halt überlegen, das ist aber auch nur so wie bei der Telekom die letzte Meile. Also im Prinzip, man hat früher diese Verstärkerkästen auf der Straße gehabt, die waren auch damals technisch notwendig und die sind mittlerweile alle umgerüstet, die sehen noch genauso aus, aber da ist halt mittlerweile ein Glasfaser hingelegt und dort findet erst die Wandlung von Glasfaser auf Internet und Kabelfernsehen
statt. Also ähnlich wie jetzt bei den Outdoor-D-Slams von der Telekom oder anderen Anbietern. Die letzte Meile bleibt halt Kupfer,
in
dem Fall halt ein bisschen anderes Kupfer.
Wir haben ja vorhin Anbieter Mnet immer noch erwähnt, die machen das auch so, die haben zwei Anschlussszenarien, bei einem geht die Faser wirklich bis in die Wohnung. Oder man macht das so ähnlich wie die Telekom, es kommt im Keller so ein kleines graues Kästchen, das setzt das Glasfaser einmal in ein Kabelfernsehen um, Mnet bietet auch Kabelfernsehen an, und in ein quasi so ein Indoor-D-Slam. Das heißt, ich habe dann wieder ein klassisches Modem, wie bei jedem Anbieter, und verwende halt vom Keller bis zu meiner Wohnung dann die vorhandene Telefonleitung.
Genau, also ich habe meine ganz normale Fritzbox, was immer auch dran hängen, die
genau,
so denkt, es wäre ein normaler DSL-Anschluss. Aber mit dem entscheidenden Unterschied, dass zu dem grauen Kästen auf der Straße die letzten 500 Meter bis in die Wohnung der Telekom gehören von dem Kupferkabel.
Genau.
Während die von meinem Keller bis zu meiner Wohnung, die Kupferkabel, die gehören.
Genau, der Übergabepunkt ist quasi im Keller.
Ja.
An dem, die Telekom ist APL, das ist meistens so ein beigefarbener Kasten. Wenn Mnet baut, bauen sie einen daneben und die Kabel, die im Haus liegen, sind Eigentum des Hauseigentümers. Und deshalb hat die Telekom da gar nicht mit zu schnabeln.
Genau, das ist quasi ein Riesenvorteil, dass man nicht, dass der Anbieter, der die Faser direkt bis in den Keller legt und nicht nur bis zu dem grauen Kasten auf der Straße, dass der definitiv keine Miete mehr in die Telekom zahlen muss.
Genau.
Und dann
die Telekom, also mittlerweile auch, bietet das Mnet auch an, dass das Neueste, dass sie sogar Mischinstationen haben.
Wie ist das jetzt, wenn wir gerade dabei sind, wie ist das dann eigentlich, wenn jetzt, aber dann, da kann, in diesem Haus kann die Telekom auch kein Vectoring anbieten. wäre der im Haus?
Ja, da kann die Telekom gar nichts machen. Das müssen sie halt in Kauf nehmen. Das muss halt, diese Störungen müssen sie in Kauf nehmen, dann können sie gar nichts gegen machen, genau. Weil wenn jetzt da andere Anbieter sind, wie Mnet, die so ein, es gibt auch bei anderen Städten, Evitel zum Beispiel im Kölner Raum, die es so ähnlich machen, da diese Störung muss die Telekom akzeptieren, weil da hat sie ja keinen Zugriff mehr drauf.
Eben, also
die Hoheit endet am Übergabepunkt im Haus.
Was effektiv, also in meinem Verständnis jetzt bedeutet, dass in München jetzt zum Beispiel, sobald in irgendeinem Gebäude in der Nähe eines Telekom-Verteilerkastens jemand einen Mnet-Glasfaseranschluss hat, der die letzten 20 Meter über Kupfer realisiert, die vielleicht parallel von den Kabelsträngen zusammen mit den normalen Telekom-Leitungen im Haus verteilt werden, weil es halt nun mal am Anfang dafür gesagt am Standard ist, dass dann die Telekom hier kein Vectoring anbieten
kann. Ja, sie kann Vectoring schon machen, aber sie erreicht nicht die Datenraten. Also die Technik erkennt schon, wenn da Störungen drauf sind und wenn sie halt merkt, dass diese Störungen nicht von sich selber stammen, also dieses Modem weiß ja die Signale, die es auf allen Leitungen hat, dann reduziert sich da einfach die Bandbreite.
Aber das macht doch jetzt das komplette Vectoring-Thema komplett obsolet. Eigentlich in dem Sinn. Also dann macht's zumindest jetzt in einer Stadt wie München, in der eben so Fiber to the Building existiert, macht dann Vectoring keinen Sinn mehr. Und auf dem Land haben wir gesagt, ist betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll, Telekom. Also ist es eigentlich nur ein reines, so eine Art, ja, an manchen Stellen geht es also halt man macht mit diesem Thema quasi eigentlich keine größere Bandbreite. Das Einzige, was man auch schafft, ist die Anbieter, die keine Glasfaser bis ins Haus hat, sondern wirklich auf den Outdoor-Kasten angeschlossen sind, ausschließen. Also es ist effektiv nur noch betriebswirtschaftlicher
Hintergrund. Es ist ein reines betriebswirtschaftliches Sinn. Natürlich, die Telekom kann es nicht ausschlachten. Wir bieten das 100 Mbit an. Im Endeffekt,
obwohl die 100 Mbit, weil jemand gleichzeitig einen Mbit-Anschluss mehr im Haus hat.
Ja, aber ich sag mal, die Hauptstrecke liegt halt nicht im Haus, sondern liegt halt drin. Da liegen dann die 100 Meter draußen und die letzten 10, 15 Meter liegen halt parallel. Wir müssen halt in München auch noch eine Situation, wir haben Kabel Deutschland bzw. das Vodafone, wir haben Kabel Medien Service, KMS, wir haben das klassische Kupferkabel der Telekom oder 1&1, LS, O2, Vodafone, DSL, die über Kupfer kommen, und wir haben Mnet. Das heißt, München ist in der Innenstadt mehr als super versorgt. Ich habe teilweise Minimum 3 Anbieter zur Auswahl, die ich wählen kann. Es macht also in den Großstädten eigentlich überhaupt keinen Sinn, das was zu machen.
Sag mal so, innerhalb von Mitte in den Ring aktuell. Also ein Bekannter von mir, der wohnt ungelogen genau außerhalb von Mitte in den Ring. Das heißt, er hat mit Blick auf Mitte in den Ring leider keine Glasfaser. Mnet bietet nur 18 Mbit an. Und andere Anbieter, zum Beispiel wie 1&1, bieten bei ihm dann immerhin 50 Mbit an.
Genau.
Also weil die natürlich dann wieder... 1&1
ist das Vorleistungsprodukt.
Ja.
Sobald sein Kasten auf Vectoring umgestellt hat, ist sein Mnet-Anschluss weg. Weil Mnet kann kein VDSL anbieten über Telekom-Vorleistung, weil das machen sie selber. Das wäre dann zum Beispiel so ein Fall, dass Mnet diesen Anschluss kündigen müsste, weil sie das nicht mehr anbieten können. Sie werden es zwangsläufigerweise ja weiter im Ausbauen irgendwann erschließen, aber das ist das klassische Beispiel, der Anschluss wäre dann erstmal gekündigt.
Jetzt nur mal kurz ein Exkurs, wie es vielleicht richtig laufen kann. Beispiel Schweden. In Schweden, also ich hab mal ein halbes Jahr in Schweden gelebt und das war damals 2009 und es hatte ungelogen, jeder Schwede hatte einfach eine Ethernet-Dose bei sich in der Wand, wo einfach 100 Mbit rausfallen. Punkt. Ohne Widerrede. Ja, das ist halt mein Internet, schließ mal an, man kriegt eine öffentliche IP und da fallen 100 Mbit raus. Da ist es nämlich so, da ist es klassisch nicht der Telekommunikationsanbieter, der Internet zur Verfügung stellt. Das ist in Schweden ist der normale Telefonieanbieter, bietet Telefonie an und das Internet kommt von den Stromnetzbetreibern. Das heißt, damals haben einfach da die Stromnetzbetreiber, die haben auch keine Abrechnungsmodelle benötigt, wie jetzt die Telekom, deswegen gab es auch keine Einwahl oder irgendwelche Technologien wie jetzt PPPoE oder ähnliches, was wir bei uns haben, warum wir überhaupt uns einwählen müssen. Sondern da ging einfach parallel zur Stromleitung, wurden einfach ein Batzen Glasfasern verlegt, Stromleitung geht in jedes Haus rein, da schießt man die Glasfaser einfach mit durch und unten ist dann ein Switch im Keller und jeder hat ein Ethernet-Kabel hoch und so funktioniert es in Schweden und zwar auch in Kleinstädten. Und gut, in Stockholm vielleicht nicht, das wäre ein bisschen anders, aber zumindest auf dem Land in Kleinstädten funktioniert es das so, da hat jeder einen 100 Mbit-Anschluss bei sich, das ist natürlich ein absoluter Traum. Das ist, wenn einfach quasi keine betriebswirtschaftliche Dinge drin sitzen, da gibt es doch nur den einen Anbieter, also da gibt es halt einfach die, die Stadtwerke, wo man quasi einen Strom hat und da fällt dann halt das Internet gleichzeitig mit aus der Wand.
Das ist natürlich die Idealbedingung. Also eigentlich, wir kommen ja gleich nochmal zum Betriebssicherheit moderner Netze,
ja.
Aber eigentlich ist das so, was man eigentlich haben will. Im Prinzip möchte ich einfach Internet haben. Mittlerweile gibt es in München die ersten Baugenossenschaften, die das so realisieren.
Mhm.
Die legen sich eine große Glasfaserleitung in den Keller und machen dann in den Wohnungen nur noch Ethernet-Dosen. Und das Nette ist, man kann sowas genauso abrechnen wie einen Kabelfernsehen. Das Haus wird halt umgelegt, die Kosten, die entstehen. Das sind ideale Traumbedingungen. Macht auch keinen Sinn, dass ich in meinem Haus 20 DSL-Anschlüsse habe.
So läuft es in Schweden nämlich auch, weil da geht die Glasfaser rein. Das Gebäude, oder man zahlt eben wie beim Kabel für die Glasfaser. Ist es völlig egal, welche das ist. Da kann ich jetzt irgendwie sagen, okay, ich will jetzt 25 Mbit, 100 Mbit oder irgendwas haben, sondern es fallen einfach die 100 Mbit aus der Dose raus. Entweder ja oder nein, entweder ich zahle es quasi, wie beim Kabelanschluss, und wenn ich nicht, dann wird quasi mein Stecker unten im Keller aus dem Switch rausgezogen.
Das ist noch relativ einfach. Teilweise hat man auch sogenannte Medienkonverter. Ich muss halt dann einmal anrufen, sagen, hier ist meine Seriennummer, bitte schaltet mir das frei, und dann geht das 5 Minuten später.
Ja.
Völlig
unbedingt. Dieses Modem-Einwahlsystem ist wirklich, glaube ich, auch so ein typisch deutsches Produkt, weil die Telekom halt unbedingt wollte, dass man auch über DSL Minuten genau abrechnen kann, obwohl
also
das heute
da
keiner mehr macht.
Kommt es her, also DSL wird halt viel benutzt. Also es wäre gar nicht nötig, dass man da irgendwelche Zugangsdaten hat und sowas. Man könnte einfach den Port, an dem man hängt, aktivieren oder deaktivieren. Ja. Und fertig.
Ja, aber wie wir schon gesagt haben, aus betriebswirtschaftlichen Gründen hat man das wahrscheinlich damals.
Ja, natürlich möchte man das auch alles überwachen und alles nachvollziehen und gewisse haben. Die Störerhaftung in Deutschland trifft ja nun mal auch DSL-Anschlüsse. Eigentlich wäre das überhaupt nicht.
Zum Beispiel in Schweden ist es so, über die Mac ist es theoretisch irgendwie zuordnenbar, aber da ist es nicht so, dass ich mir irgendwie einwähle und eine IP bekomme, die dann irgendwie meinem Benutzernamen zuordnenbar ist, sondern ich stecke mein Gerät in die Dose, bekomme eine öffentliche IP. Wenn ich ein zweites Gerät anschließe, bekommt es nochmal eine eigene. Also ich habe auch keine irgendwelchen NAP-Probleme oder irgendwas. Und ich habe halt dann die IP, da steckt kein Benutzername dahinter, der diese IP jetzt zuordbar ist oder ähnliches.
Ja, das ist nämlich der Sinn, was wir haben. Freie, ungebremste Kommunikation ohne Zensur, Gängelung oder der Content-Mafia irgendwelche Geschenke zu machen.
Ja, ich sage nur, also es gibt halt auch einen Unterschied. Bei uns aus irgendwelchen Gründen ist es bei uns halt so entstanden, das Netz. Gut, Deutschland ist, gut, Schweden ist auch ein riesiges Land, da kann man jetzt nichts sagen. Aber okay. Jetzt haben wir eigentlich so die modernen Technologien alle abgefrühstückt, haben alle ihre Vor- und Nachteile. Wir haben jetzt festgestellt, steckt viel betriebswirtschaftliche Dinge dahinter, und warum wir immer breitbandiger werden, liegt weniger daran, dass es was technisch möglich ist und einfach realisierbar ist, sondern einfach aus puren Konkurrenzgründen. Der andere bietet 300 Mbit an, dann muss ich jetzt hier irgendwie schauen, dass ich mit meiner möglichst günstig auch auf eine, zumindest für den Kunden, auf dem Papier anbietbare Bandbreite
komme. Ja, also man merkt das ja teilweise, dass wo Glasfaser ausgebaut ist, dass sie extreme Schwierigkeiten haben, Kunden dafür zu gewinnen, wenn die Kunden eine gewisse Bandbreite haben. Aber auch die Telekom, also wir haben das meinem Bekannten in Köln live erlebt, dort baut gerade EWTEL aus und er hat sich gerade ein Haus gekauft und auf einmal lief dann mal wieder die Telekom-Werber durch die Gegend, um den Leuten nochmal einen 2-Jahres-Vertrag aufzudrücken, dass sie noch bitte nicht zur Konkurrenz wechseln. Also momentan ist so, wenn ein Kunde so 16 bis 25 Mbit hat, reicht das für die meisten Leute aus und die Kunden sind dann nicht wirklich bereit, da mehr Geld auszugeben.
Ja, eben, also sagen wir jetzt nicht noch auch noch zusätzlich wie IPTV oder solche Dinge, Video on Demand, großartig, wenn jetzt plötzlich meine Großfamilie hat, die alle gleichzeitig Netflix gucken, dann könnte es vielleicht eng werden in Full HD, aber da normal, also wie gesagt, meine Eltern, die haben auch, die hatten auch schon nur einen Mbit, die haben auch ISDN gehabt damals, also dass man auch klarkommt, mit einem Mbit sind sie auch noch klarkommen, jetzt mit jeder 16, was sie jetzt haben, kommen sie auch klar. Also das passt für 90% der Anwendungen, passt es schon. Ja, jetzt haben wir sehr viel gesprochen über das Internet und den Teilnehmeranschlussleitungen zum Internet, was da jetzt momentan so alles sich bewegt. Jetzt haben wir natürlich noch ein zweites sehr, sehr wichtiges Kommunikationsmedium in Deutschland. Das ist einfach die klassische Telefonie. Da haben wir jetzt schon viel drüber geredet. Okay, klassische Telefonie war, ich habe ein Kupfernetz, habe da am einen Ende hängt ein Telefon, am anderen Ende hängt eine Vermittlungsstelle, die auch über andere Kupfernetze und so weiter dann ein Telefongespräch verbindet, das berühmte Leitungsvermittelte im Gegensatz zum Paketvermittelten. was wir jetzt haben. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn ich jetzt auf Google gehe, dass ich mich erstmal die Telefonnummer von Google wählen muss, um mich auf den Google-Rechner einzuwählen, sondern es schuldet alles durch das Internet. Ja, jetzt ist es ja nun mal so, dass mittlerweile auch aufgrund der Tatsache, dass die Kupferleitungen die kompletten Bandbreiten nutzen wollen für DSL, dass wir teilweise bis zum Haus rein nur Glasfaser haben, gar kein Kupfer mehr haben. Das heißt, wir haben diese klassische direkte Verbindung von Telefon zur Vermittlungsstelle gar nicht mehr physikalisch und so weiter. Ja, jetzt immer wieder dieses Wort Voice over IP herumgeistert.
Genau, und, wir haben in den letzten Jahren eine massive Transformation der klassischen Telefonie, aber auch des Fernsehens in eine IP-basierte Welt. Die Technik, die die Telekom noch vorhält und ein paar private Anbieter auch noch vorhalten, die ISDN oder analog können, diese Technik ist sehr alt, die stammt teilweise aus den 90er Jahren, wird nicht mehr hergestellt, verursacht immense Wartungskosten. Obwohl es ein sehr betriebssicheres Netz ist, ist natürlich auch der Sinn, dass die Telekom-Anbieter, die Telekom günstigt auch momentan massiv Altanschlüsse. Und
bei meinen Eltern erst letzte Woche.
Genau, also das ist so, diese Anschlüsse werden jetzt zwangsmigriert. Die Telekom hat den Slogan ausgegeben, bis Ende 2017 möchte sie alle alten Vermittlungsstellen abschalten. Und spätestens 2022, glaube ich, haben die letzten Anbieter gesagt, wird es keine klassische Telefonie mehr geben.
Jetzt mal ganz fett mal kurz einen technischen Abriss. Okay, jetzt klassische Telefonie haben wir jetzt gesagt, ist quasi mein Telefon, Kupferleitung, geht die Sprache drüber und kommt beim anderen Telefon drüben wieder raus. Eben leitungsvermittelt. Voice over IP funktioniert jetzt genau wie?
Genau, also wir haben Voice over IP, das heißt, ich habe eine Datenverbindung wie im Internet. Mein Telefon setzt diese Daten digital um, wie übrigens beim Mobiltelefon auch, dass die Sprache wird digitalisiert, komprimiert. Deshalb hört sich dann bei Voice over IP auch manchmal so richtig scheußlich an, wie auch beim Mobiltelefon. Und man ist auch Audio-Codec. Diese Daten werden dann digitalisiert, in Internetpaketchen verpackt, also und dann über die Leitung geschickt. Im Prinzip ist mein Telefon unter einer IP-Adresse zu erreichen und Telefonnummern nutzt man halt noch, weil man sie kennt.
Effektiv wie Skypen.
Genau.
Quasi Skypen ist auch Voice over IP.
Genau, früher hatte man, die ersten Anfänger waren ja so in den, Ende der 90er, Anfang der 2000er, als man halt festgestellt hat, oh, ich muss 3 Mark bezahlen, wenn ich nach USA telefonieren muss, aber ich kann über das Internet telefonieren. Früher hatte man ein Headset benutzt, eine Software, eine sehr wackelige Verbindung mit Sprachqualität, aber das ist schon lange aus den Kinderschuhen erwachsen und alle Daten, also auch sobald man aus der Verbindungsstelle raus hat, selbst wenn ich noch einen klassischen Telefonanschluss habe, sind mittlerweile schon IP-basierte Daten und werden auch, wenn ich in Ausland anrufe, nur noch über IP zugestellt.
Okay. Ja, es klingt jetzt erstmal nicht schlecht, also bis auf die Tatsache, dass eventuell bei bestimmten Codecs die Sprachqualität sinkt, vielleicht eventuell Latenzzeiten da sind. Es funktionieren vielleicht ein paar klassische Dinge. Ich weiß gar nicht, ob ein Faxproblem ist, über Voice over IP funktioniert.
Ja, das ist problematisch. Viele Faxgeräte streiken mittlerweile. Es gibt einen speziellen Faxcodec, wenn man sein Fritzbox oder ähnliches Gerät, wo man seinen Fax ansteckt, entsprechend konfiguriert, funktioniert das noch. Fax ist am Aussterben, aber es ist immer noch ein einfaches Medium, um schnell ein gerichtsfest rechtlich anerkanntes, unterschriebenes Schreiben von A nach B zu transportieren.
Ich kenne kein Unternehmen, das nicht tägliche Fax benutzt.
Also. Doch, die Telekom hat ihre Fax-Hotline zum Kündigungsschreiben nämlich abgeschaltet. Die gibt es nicht mehr.
Ach, man kann nicht mehr per Fax kündigen?
Die Telekom hat die Faxnummer abgeschaltet.
Wie bin ich dann jetzt? Gar nicht, ich muss darauf warten, bis ich auf
Voice-over-IP gestellt werde. Jeden Dienstleistungsvertrag grundsätzlich per Einwurf einschreiben, rechtzeitig, am besten gleich nach Vertragsabschluss. Und Gericht und dann nachweisbar.
Und dann kurz vorher wieder zurückziehen. Okay, gut, aber grundsätzlich funktioniert mein Telefon immer noch klassisch. Das heißt, ich habe immer noch meine ganz normale 089er Nummer. Ich muss nicht irgendeine IP-Adresse eingeben.
Nein, man hat natürlich da eine Signalisierung draufgesetzt. Man wollte es natürlich erstmal zum klassischen Telefonnetz kompatibel halten. Wir haben noch ein weiteres leitungsvermitteltes Netz, das ist das Mobilfunknetz. Also das klassische GSM, dann der 3G-Standard UMTS ist immer noch leitungsvermittelt, wenn ich dort Sprache übertrage. Und jetzt, man hat es vielleicht schon mal gehört, das heißt VoLTE, Voice over LTE. LTE ist auch ein rein IP-basiertes Netz und man fängt jetzt an, die ersten Telefone können es. Es findet eine massive Transformation auch dort auf Voice over IP statt. Und zum Beispiel die Schweiz schaltet in 2-3 Jahren ihr klassisches GSM-Netz komplett ab.
Oh, okay.
Dann wird es noch 3G geben und in 10 Jahren wird es auch kein klassisches Mobiltelefonnetz mehr geben, sondern es wird auch ein rein IP-basiertes Netz sein.
Okay, das heißt, mein Telefon funktioniert noch weiterhin. Ich kann irgendwie eine 089-Nummer anrufen. Es klingelt ganz normal. Ich muss, außer die Tatsache, dass es jetzt nicht mit direkten Telefondose steckt, sondern in der Fritzbox zum Beispiel, wo es dann quasi in
IP-Pakete
umgewandelt wird, digitalisiert wird. Klingt jetzt erstmal nicht so ein Nachteil. Mein Gott, für mich als Kunde entsteht damit jetzt gefühlt im Normalzustand jetzt kein Nachteil. Und die Telekommunikationsanbieter müssen keine zwei Netze parallel aufhalten. Wo ist da jetzt das Problem?
Naja, was halt massiv ausfällt, ist die Betriebssicherheit im Störungsfall zum Beispiel. Das frühere Telefonnetz war halt amtsgespeist, nannte man das. Mein Telefon wurde von der Verbindungsstelle über dieses Kupferkabel mit Energie versorgt. Mhm. Ich muss Sprache übertragen, das geht nicht verlustfrei, also hat man da einfach eine Gleichspannung draufgelegt. So ein Analogtelefon ist eine Erfindung, die ist über 100 Jahre alt. Extrem betriebssicher, selbst bei ISDN war das so, dass man immerhin mindestens ein Telefon auch vom Amt speisen konnte. Und selbst wie es vor nicht allzu langer Zeit ein mehrstündiger Stromausfall war, ich konnte früher immer telefonieren. Das
kenne ich auch nur. Also was bei uns klassisch war, bei meinen Eltern auf dem Land, da ist öfter mal gerade beim Gewitter der Strom ausgefallen. Dann hat man hat gemerkt, okay, bei Nachbarn ist Licht aus. Dann hat man erstmal das Telefon genommen und hat erstmal bei die Stadtwerke Augsburg angerufen und gesagt, hallo, bei uns ist mal wieder Strom ausgefallen, schickt es mal jemanden. Die haben es natürlich meistens schon gewusst, aber ja.
Das fällt halt weg. Also
warum fällt es weg? Also
wir müssen überlegen. So eine IP-Verbindung, also selbst meine Fritzbox, also das Gerät, was meine Sprache, die immer analog ist, sonst könnten wir uns ja nicht unterhalten, in digitale Sprachen umsetzt, das braucht Energie.
Und so. Ja, klar, meine Fritzbox steckt eine Steckdose, die.
Genau, also dann gibt es ja so ein schönes Pamphlet der Telekom, wo sagt, ja, dann nehmen Sie doch einfach so eine USV, stecken da Ihre Fritzbox dran. Erstmal ist so eine USV dafür ausgelegt, einen Rechner irgendwie eine halbe Stunde mit Strom zu versorgen. Und nicht für Dauerbetrieb, sondern Fritzbox braucht nicht viel, aber irgendwie nach ein paar Stunden ist das leer. Der Nachteil ist aber auch diese graue VDSL-Kiste, die draußen auf der Straße steht. Die hat dann zwar ein paar Akkus drin, aber nach ein paar Stunden, 2-3 Stunden sind die leer. Wenn man einen Mnet-Anschluss hat, ist so ein Kasten im Keller, der hängt am Hausstrom. Fällt der Hausstrom aus, ist mein kompletter Mnet-Anschluss aus.
Hatte ich erst bei mir. Ich hatte vor kurzem, haben sie bei uns an der Hauptstromleitung im Haus was gemacht. Nee, Zähler haben sie ausgetauscht, glaube ich, und dann ging es auch
genau, nicht mehr. Genau, also ich hatte das so gehabt, dass man diese Sicherung, oder Mnet installiert zwar meistens eine extra Sicherung, diese Firmen, die das für Mnet bauen, die war bei uns im Keller auch mal rausgeflogen. Die habe ich dann wieder reingedrückt, das ging ja schneller, als bei Mnet anzurufen. Aber das ist ein Problem, wie die Betriebssicherheit dieser Netze ist halt,
okay,
weil Stromausfall nicht mehr gewährleistet.
Das heißt auf Deutsch, wenn der Strom ausfällt, kann ich nicht mehr telefonieren.
Genau.
Und reicht auch schon, wenn bei mir in meinem Block der Strom ausfällt und nicht nur irgendwie
stattfällt. Der Wohnung.
Wenn man jetzt noch weiter denkt, natürlich im Katastrophenfall völlig.
Genau. Also ein mehrstündiger, es hat es ja schon gegeben, also in München zum Beispiel, das ein großer Teil der Stadt war. In Trier gab es mal vor knapp 10 Jahren, glaube ich, einen Stromausfall, der fast den ganzen Tag angedauert hat, wo eine Leitung ausgefallen ist, eine weitere sich abgeschaltet hat, weil ein Schalter defekt war, ein Überwachungsschalter. Und das ist nicht ein Szenario, oder wenn man jetzt an diese Eisregen denkt, wo im Ruhrpott oben ganze Dörfer ausgefallen sind, wo die Leitungen zusammengebrochen sind.
Wenn ich jetzt wirklich einen Notfall habe in dem Moment, keine Ahnung, es ist Stromausfall, ich breche mir ein Bein, weil ich irgendwo im Dunkeln oder gegengedonnert bin oder jemand hat einen Herzinfarkt oder ähnliches, bleibt mir quasi in dem Fall, wenn ich Glück habe, nur das Handy, wenn ich es gerade nicht laden muss.
Genau, also ein Mobiltelefon ist auch so, die Mobilfunkumsetzer sind in der Regel auch Akku gepuffert, das heißt, das funktioniert noch irgendwie auch 2-3 Stunden, schätze ich mal. Dann ist aber auch dort Schluss. Weil dieses
Mobil. Und die Vermittlungsstellen früher waren deutlich länger.
Also die Vermittlungsstellen hatten auf jeden Fall immer Akkus drin, die eine völlig unterbrechungsfreie, also Vermittlungsstellen, Telefonnetz früher mit Gleichspannung. Da war noch ein ganzer Saal voller Autobatterien quasi drin. Und große Vermittlungsstellen hatten dann auch immer noch ein Notstromaggregat, was dann nach kurzer Zeit, nach 2 Minuten war das auch aktiviert und hat dann diese Vermittlungsstelle weiterhin mit Strom versorgt.
Okay, das heißt, es ist jetzt wirklich so, dass jetzt, weiß man, die Telekom soweit sammelt, 2018 oder 20 oder so, wann sie ihr altes Telefonnetz komplett abschalten wollen und auf Voice-over-IP migrieren, dass sich ja dem Moment im Katastrophen- oder Notfall oder allein im Stromausfall, wenn es blöd läuft, nach ein paar Stunden spätestens absolut keine Möglichkeit mehr habe zu kommunizieren.
Ja, also die, sag mal, 99% der Privathaushalte
haben. Also jetzt mal kurz zwei Hintergrundfragen. Ist, soweit ich weiß, die Vermittlungsstellen damals hatten die Notstromversorgung, weil es gesetzlich verpflichtet war, oder hatten die es einfach so, weil man gesagt hat, das ist logisch, einfach nur, oder wie war das?
Ich muss es selber passen, den restlichen Hintergrund kannte ich nicht, aber es war ja früher so, dass es zum Beispiel so ist, dass dein Telefon zum Beispiel fest angeschlossen war. Also konntest du das gar nicht rausstecken, und wenn du dann eine Steckdosenanlage bekommen hattest, weil du zum Beispiel dein Telefon in einen anderen Raum mitnehmen wolltest, dann war dann immer noch eine fest installierte Klingel. Also das Netz war auch so ausgelegt, dass du immer erreichbar warst.
Eigentlich schon. Also das finde ich jetzt echt, das ist wirklich für mich, ich meine, klar, wir leben unter einem Luxus, dass keine großen Katastrophen in Deutschland passieren, aber es kann immer passieren. Man kann einfach eine Katastrophe nie ausschließen, und das sieht man, keine Ahnung, jetzt Japan, Fukushima ist vielleicht übertrieben. Wir müssen aber
gar nicht sehr weit schauen.
Wenn
das Hochwasser 2012 im Bayerischen Wald hat da schon ganze Landstriche, vor allem die Stromversorgung bricht auch bei einem Hochwasser zusammen, sobald die Trafostationen volllaufen.
Jetzt muss ich kurz auf die Uhr schauen, wir haben leider nur noch 4-5 Minuten. Okay, gut, aber jetzt haben wir ja am Anfang gelernt, wir haben nur noch die letzte Meile maximal Kupfer, das heißt, in die Verteilerkästen geht eh schon Glasfaser, wir haben vielleicht sogar Glasfaser bei Mnet bis in die Wohnung, wir haben eventuell Kabelnetzanbieter, die wo auch schon da haben. Was können wir denn tun, um in so einem Netz die Betriebssicherheit wieder aufrechtzuerhalten? Also die einzigen, es gibt in dem Moment ja quasi eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder A, man lässt das kupferbasierte Telefonnetz so, wie es ist, und betreibt es weiter als komplett Parallelnetz zu einem ausgebauten Glasfasernetz.
Wird das nicht funktionieren?
Das ist betriebswirtschaftlich wahrscheinlich, also ich kann mir vorstellen, dass man jetzt sagt, okay, nur für die 3 Minuten, was dauert, telefonieren. Und dann vielleicht sowieso Voice over IP, weil sie günstig in den USA telefonieren wollen. Einfach, okay, das sagen wir jetzt mal, diese Redundanz ist jetzt betriebswirtschaftlich garantiert nicht sinnvoll. Wird keiner machen. Was gibt es dann für Möglichkeiten? Da muss ich ja quasi Endampunkt, entweder man schafft es, die Modems-Fritzboxen übers Netz zu speisen.
Also wie gesagt,
was gibt es für Möglichkeiten?
Die einzige Möglichkeit, so einen Netzbetrieb zu halten, dass halt alle Stationen, wo aktive Komponenten sind, das fängt bei meiner Fritzbox zu Hause an, bis über jeden aktiven Punkt muss mit Energie versorgt werden. Also sinnvoller ist es hier einfach, dass das Mobilfunknetz, also ein Handy hat heute jede, das Mobilfunknetz muss betriebssicher sein. Ein Glasfaser-Internetnetz bei Stromausfall am Leben zu erhalten, ist viel zu aufwendig. Wichtig ist, dass die Mobilfunkumsätze, dass zumindest die Telefonie über Mobilfunk funktioniert, weil ein Handy, was noch Akku hat, findet man eigentlich immer in der Nachbarschaft und dort kann ich im Bedarfsfall drüber telefonieren. Das klassische fest installierte Netz wird dann ausfallen. Das wird sich nicht realisieren lassen, das dauerhaft mit Strom zu versorgen.
Also die einzige Möglichkeit ist quasi, das Mobilfunknetz als parallel redundantes Netz
zu verwenden. Genau.
Aber damit schon gelernt, da muss man wieder versorgen. Also erstmal sehe ich da natürlich eine GSM-Abschaltung kritisch, weil GSM-Abdeckung haben wir definitiv wirklich überall. Also ich kenne mittlerweile sehr, sehr wenige Ecken, wo kein einziger Anbieter ein GSM-Netz hat.
Ja, es ist halt so, die GSM-Frequenzen, die reichen ja sehr weit, die haben die höchste Reichweite, weil sie am niedrigsten sind, das GSM 900. Das wird jetzt alles zu LTE migriert und dann telefoniere ich halt über LTE.
Ja, aber ich sage jetzt...
Es wird eine Transformation des Standards stattfinden, die GSM-Frequenzen werden halt dann einfach effektiver genutzt.
Also, aber dann müsste, also meiner Meinung nach, müsste da gesetzliche Verpflichtung geben, dass es mindestens ein 24-Stunden-Betrieb aufrechterhalten ist. Also ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass man jeden Sendemast unten, weil es gibt deutlich mehr Sendemasten, als es früher Vermittlungsstellen gab, vermutlich, dass man jetzt nicht an jeden Sendemast unten nochmal einen Dieselgenerator hinstellt.
Also das Ziel wäre es, ein Grundnetz zu schaffen, worüber man telefonieren kann. Das heißt, ich brauche bei weitem nicht so jeden Umsetzer zu versorgen. Es muss halt eine Grundtelefoniefunktion gewährleistet sein. Und wenn ich dann halt mal aus dem Haus gehen muss, dass ich Netz habe, das ist dann während eines großen Stromausfalls durchaus akzeptabel, als jede Vermittlungsstelle, als jeden Umsetzer zu betreiben.
Ja, dann kann man empfehlen, dass jeder unten im Keller noch ein Notfallhandy liegen hat. Notruf absetzen kann man auch ohne SIM-Karte, das geht immer.
Nein, das geht nicht mehr. Ich muss zumindest eine abgeschaltete SIM-Karte haben, die darf deaktiviert sein.
Okay.
Aber das ist seit etlichen Jahren schon Pflicht. Ich muss eine SIM-Karte einlegen, die muss aber nicht aktiv sein.
Aber ich muss die PIN nicht mehr eingeben, oder?
Doch, die PIN muss ich eingeben, sonst lässt mich das Telefon nicht im Menü. Aber diese SIM-Karte kann abgelaufen sein.
Okay.
Aber ich muss eine SIM-Karte haben, weil die Notrufzentralen den Nutzer identifizieren wollen. Das wurde geändert.
Also ich empfehle immer unten im Keller in den Sicherungskasten nochmal ein Notfallhandy legen, das vielleicht einen Akku daneben legen, das ausgeschaltet ist. Da hält für ein paar Anrufe hält es dann schon, wenn es normal ein Jahr liegt, ausgeschaltet.
Ja, am besten wäre so, teilweise gab es welche Batterien oder irgendwie einen Halter, ja, wo ich das Ladekabel mit ein paar Mikron-Batterien, die kriege ich an jeder
Tag. Ja, das ist wir haben schon lange, Gott sei Dank, keine großen Katastrophen mehr gehabt hier. Und deswegen würden wir es erstmal gar nicht so vermissen, dass wir ein ausfallsicheres Kommunikationsnetz haben.
Deswegen, aber das wird mit Sicherheit kommen und es ist selbst in Deutschland
auf jeden Fall eine Empfehlung.
Finden Naturkatastrophen statt. Also ein bisschen vorbereitet sein schadet nie.
Ja. Okay, ja, war jetzt echt sehr interessant. Also mal ein bisschen, wir wissen, wir brauchen den Ausbau, wir haben immer mehr Daten, wir brauchen eine Kommunikation, aber dass man jetzt die Betriebssicherheit zumindest für eine Grundkommunikation, weil Kommunikation ist das wichtigste Gut, das die Menschen haben, dass man diese Grundkommunikation auf jeden Fall aufrechterhalten kann.
Das wäre ein wichtiges
Thema. Ja, okay, ich muss mir jetzt mal noch ein altes Handy zulegen. Okay, ja, dann Jan sage ich vielen Dank, war schön. Und nächsten Monat hören wir uns dann wieder zur Chaosreihe Folge 51. Schauen wir, was wir da dann für ein Thema finden. Und dann wünsche ich allen noch einen schönen Mittwochabend. Bis dann. Ciao. Ja,
ciao.